Zuerst die Abstimmung über die nähere Anbindung an die EU, dann die Abstimmung über die drei neuen Abkommen. Ist das eine schlaue Aufteilung oder ein politischer Trick? Wer keinen Schiesssport macht, soll seine Armeewaffen abgeben. Bringt das mehr Sicherheit oder stellt man so Bürger unter einen Generalverdacht? Und Krieg im Iran. Soll die Schweiz weiter ruhig zuschauen? Schön los ist der Sonntag als Podcast. Meine Gäste sind Sarah Weiss von der SP, Benjamin Gietzendaner von der SVP und der Co-Präsident von der FDP, Benjamin Müllemann. Mein Name ist Oliver Steffen. Lust und Frust der Woche. Es ist genau das passiert, was die meisten Experten von Anfang an gesagt haben. Das iranische Regime kann man nicht mit Luftangriffen wegbomben. Trotzdem hat Donald Trump und Benjamin Netanyahu den Krieg gestartet mit dramatischen Folgen für die Weltwirtschaft und noch schlimmeren Folgen für die Menschen im Iran. Am Anfang ist denen ja von Donald Trump noch versprochen worden, Hilfe sei unterwegs. Jetzt sind die Menschen völlig egal. Und die Lust der Woche auf der anderen Seite, das ist die packende Eishockey-Playoff-Halbfinalserie zwischen Davos und dem ZSC. Ich hoffe, sie ist heute Abend zu Davos noch nicht fertig, nicht nur wegen der Serie, sondern auch, weil ich und mein Herz vor allem immer noch hofft, dass der ZSC weiterkommt. Sarah Weiss, Lust und Frust bei dir?
Ja, vielleicht zuerst Lust. Also ich hatte wunderschöne Ostern und mit diesem herrlichen Wetter haben wir Osternestchen suchen. Also mein Sohn mit seinen Cousins. Und das ist wirklich, hat sehr gut getan, auch in dieser wirklich schwierigen Weltlage. Und der Frust hat relativ viel Frust gegeben. Vielleicht der letzte Frust, vielleicht mit einem Augenzwinkern, ist halt schon das gestern zu oben gewesen, oder gestern am Morgen, wo die Garderobe vom FC Basel ausbrennt ist und der Match gestern zu oben gegen Thun nicht hat stattfinden konnte. Das war wirklich schade gewesen, aber ich glaube, wenn man die Weltlage anschaut, gibt es durchaus auch viele wichtigere Sachen, die mich sehr gefrustet haben in der letzten Woche.
Benjamin, geht es dann? Freude und Ärger bei dir?
Ja, Lust war auch mit meinem Wetter letzte Woche. Schönes Frühlingswetter und es lädt ein, natürlich rauszugehen. Wir haben entschieden, meine Frau hat entschieden, sie kauft sich jetzt endlich ein Elektrovelo. Und das ist für mich eine Riesenlust, weil das heisst, der Anhänger muss nicht mehr einziehen, der muss jetzt einziehen. Und ich kann mich wieder auf meine schlechte Kondition konzentrieren.
Also du fährst ohne Strom?
Ich fahre ohne Strom, genau. Aber ja, ich versuche, ein mehr zu verbrennen. So. Und ja, der Frust, der ist auch sportlich bedingt. Der FC Aarau. Und der FC Aarau hat ein No-No gemacht. Wir sind ja ganz neu auf den Fersen mit Vaduz. Und es gibt ein Aufstiegsspiel. Und es kommt immer näher, dass wir dann wahrscheinlich dann gegen GC werden müssen antreten müssen. Und dass das vielleicht dann nicht reicht. Aber wir sind optimistisch, dass wir sie jetzt in den letzten Spielen noch schaffen. Und ich drücke ganz fest Daumen drücken am FC Aarau.
Wir sind da sportlich, Benjamin Müllemann, du auch?
Ja, ich fahre sportlich weiter, fahre aber mit dem Frust an. Mit den Ostern ist für mich die Skisaison definitiv vorbei und das ist für mich recht frustrierend. Ich habe sehr gerne Winter, bin jede freie Minute auf der Ski und ja, jetzt schmilzt der Schnee weg und dafür kommt der Halbfnüssel. Das frustriert mich.
Und die Lust?
Die Lust ist, wir hatten am Donnerstag eine Viertig im Kanton Glaris. Das Gedenken an die Schlacht von Nevels. Das ist eine höhere Viertig im Kanton Glaris. Und es sind wahnsinnig viele Leute gekommen, die ja, die Freiheitswerte die gemeinsam gepflegt haben, miteinander gefeiert haben, dass der Kanton Glaris frei ist, dass unser Land frei ist, dass man in Freiheit kann leben kann, in dieser prächtigen Bergkulisse, wunderbares Wetter. Das war einfach ein wunderschöner Tag gewesen.
Danke vielmals. Wir kommen zum ersten Thema. Die Abstimmung über die neuen EU-Verträge soll aufgeteilt werden. Zuerst Stabilisierung mit Rechtsübernahme, Streitbeilegung, Personenfreizügigkeit usw. Und dann die neuen Abkommen zu Strom, Lebensmittelsicherheit und Gesundheit.
Das kommt selten vor, dass die SVP und die EU sich plötzlich einig sind. Beide möchten, dass die neuen Verträge zwischen der Schweiz und der EU aus Gesamtpaket vors Volk kommen, also nach dem Motto «Alles oder nichts». Doch genau das ist in Bern umstritten. Parlamentarierinnen und Parlamentarier von SP bis FDP möchten das Paket aufteilen, sodass es in zwei Schritten vors Volk kommt. Der Grund, das Paket sei zu komplex.
Benjamin Müllemann, halten die das Volk für zu wenig schlau, um in einem Stück darüber abzustimmen?
Also die Kommission hat zuerst angefangen mit der Beratung von dem ganzen Paket, von den verschiedenen Teilen. Und ja, wenn man so drauf schaut, ist es tatsächlich sehr komplex. Aber die Frage, ob das gestaffelt soll darüber abgestimmt werden oder ob man es als Paket behandeln soll, die ist für mich im Moment noch zweitrangig. Ich glaube, es gibt im Moment eine ganze ein Thema, das viel wichtiger ist im Zusammenhang mit den Beziehungen zur Europäischen Union. Da kommt am 14. Juni die Abstimmung zur 10 Millionen Schweiz. Andere sagen dann eine Initiative, Chaos-Initiative, wo es um Stabilität geht, wo es um wirtschaftliche Rahmenbedingungen geht, wo eben ja, Zusammenarbeit, das Zusammenleben hier auf dem europäischen Kontinent viel, viel stärker jetzt beeinflussen können. Das ist für mich im Moment zentral.
Also das war jetzt ein bisschen schön gewedelt. Also ich meine, das ist die Diskussion, die läuft. Soll man sie in einem Schnurz abstimmen oder soll man es an zwei Tagen möglichst weit auseinander abstimmen? Ist das nicht eine politische Schlaumeierei?
Nein, also ich bin dafür, dass man es trennt abstimmt, aber einfach aus dem Grund, dass eine ist eher eine strukturelle, institutionelle Frage und ich finde, dort kann man ja und nein sagen. Und das andere ist wirklich ganz konkret eine materielle, inhaltliche, sachpolitische Frage und da gibt es unterschiedliche Varianten. Und darum finde ich aus demokratiepolitischer Sicht finde ich es richtig, wenn man es auseinandernimmt, wenn die Bevölkerung also die Möglichkeit hat, zum einen ja zu sagen, zum anderen nein zu sagen, zu beidem nein zu sagen oder zu beidem ja zu sagen. Das ist für mich eine demokratiepolitische Frage und keine politische Trickserei.
Lustig, wie sagt ja die EU, dass nein, nein, das ist ein Päckchen. Und ihr sagt auch, nein, nein, das ist ein Päckchen. Ich glaube, das erste Mal im Sonntag, wo ich merke, SVP und EU sind gleicher Meinung.
Das hat nichts mit der EU zu tun. Es ist so uns verkauft worden. Wir haben irgendwann gesagt, nachdem der Rahmenvertrag beerdigt worden ist, jetzt machen wir einen Paketansatz. Jetzt wollen wir die verschiedenen Pakete miteinander in Verbindung bringen. Das hat der Bundesrat uns auch so präsentiert. Und jetzt plötzlich hat man gemerkt, oh, wow, Stromabkommen, das Gesundheitsabkommen und Lebensmittelsicherheitsraum sind derart schlecht, dass wir das nicht mehr miteinander abstimmen können. Dass eben das Volk würde sehen, was die dynamische Rechtsübernahme überhaupt für Auswirkungen hat. Und jetzt kommt das Bubentrickli aus Bern, wo man versucht, das zu trennen. Aber diskutieren müssen wir es miteinander, weil die dynamische Rechtsübernahme, die haben wir auch im ersten Paket drin und dort massiv mit der Personenfreizügigkeit. Also das würde ja riesig aufgetan werden. Ich muss einfach sagen, ich glaube, das Parlament oder gewisse Exponenten aus dem Parlament, vor allem aus der FDP, die versuchen jetzt einfach das Volk für dumm zu verkaufen. Und es hat ja Nationalrätinnen gegeben, die gesagt haben, ja, ich habe das gar nicht gelesen, das ist so gut. Also, und jetzt sagen, das Volk versteht das nicht, das ist eine Frechheit gegenüber der Bevölkerung.
Nein, ich glaube nicht, dass es, also ich sage nicht, dass das Volk nicht verstehen wird. Und für mich ist es wirklich eine Frage, dass ich finde, das sind unterschiedliche Anliegen. Und wenn wir amigs Abstimmungen haben, wo wir Paketsachen, also wo wir Sachen, sachfremde Sachen ein Stück weit miteinander verknüpfen, dann wird das auch kritisiert und man wird gesagt, man kann ja gar nicht Ja und Nein differenziert sagen. Darum finde ich es wirklich demokratiepolitisch zentral, dass die Anliegen separat zur Abstimmung
kommen. Bei dir habe ich herausgehört, dass es noch nicht klar ist für dich, ob es ein Päckchen soll sein oder zwei.
Nein, das ist im Moment nicht. Das sollen jetzt die Kommissionen zuerst einmal.
Aber du hast eine sichere Haltung.
Ich bin selber in Kommissionen, die sich mit Teilen von diesem Paket befasst. Und ich finde einfach, ganz entscheidend ist, dass wir in der jetzigen Situation, die wir in der Welt haben, dass wir stabile Beziehungen haben mit unseren Nachbarländern. Und eben der Vertragspartner jetzt in dem Fall das akzeptiert, dass man ein ausgehandeltes Paket, dass man das dann gestückelt abstimmt, das kann ich im Moment nicht einschätzen. Da hört man auch verschiedene Haltungen.
Also man muss schon sagen, im ersten Paket drin, selbstverständlich wird das die EU akzeptieren. Weil dort drin sind ja die wichtigen Sachen, dass wir Geld bringen, dass wir uns eigentlich unterwerfen, also dass die dynamische Rechtsübernahme da ist. Und nachher dort, was wichtig wäre, also der einzige Punkt, der wichtig wäre, darum hat man so wieder hochgefahren, das Stromabkommen, weil man dort gewisse Problem hat, das man muss anerkennen. Jetzt ist das aber derart schlecht, das ist ja die ständerätliche Kommission morgen, wo es debattiert wird, dass das vor dem Volk hauen wird fallen. Also wenn wir im ersten Paket ja würden sagen und zu den drei anderen Vorlagen würden nein sagen, dann hätten wir gar nichts, dann würden wir einfach nur Geld in die EU tun und könnten nicht mal also mitstimmen.
Nein, also, aber vermutet der Benjamin Gietze dann nicht richtig, dass zu viele Gegner, wenn das Stromabkommen nicht gut ist, dann gibt es ja Kritik aus euren Reihen, dass dann zu viele Gegner für das ganze Paket gibt und das Ganze abschifft.
Also ich meine, in jeder Vorlage ist es so, je grösser die Vorlage ist, desto potenziell mehr Gegnerinnen und Gegner gibt es. Aber das ist doch da überhaupt nicht das Zentrale. Sondern das Zentrale ist, wir brauchen stabile Beziehungen. Für das brauchen wir einen neuen institutionellen Rahmen. Und das ist quasi der eine Teil. Und dort soll die Bevölkerung sagen, ja oder nein. Und nachher gibt es neue Abkommen. Und ich finde, ja, die sinnwichtige Stromabkommen ist extrem zentral. Und auch dort soll die Bevölkerung ja oder nein sagen. Oder respektive soll jetzt vielleicht auch über ein Abkommen noch mal ein bisschen länger diskutieren, wenn es wirklich so schlecht ist, wie Sie jetzt sagen.
Macht die Aufteilung nicht Sinn? wenn man das Sarah Wyss sagt.
Und darauf an, was es dann zuerst zur Abstimmung kommt.
Also zuerst müsste
ja... Aber das ist ein Teil zuerst abstimmen. Vielleicht gibt es auch Ideen, das umzukehren. Wäre ja ein kreativer Ansatz.
Gut, aber also
das war kreativ, das kann man jetzt noch
ich glaube, das ist ja also ich meine, du musst jetzt erst institutionelle Teil abgestimmt werden.
Das wäre neulich. Absolut.
Macht es keinen Sinn. Aber ist das nicht ein Bauertrick, wenn man das so machen würde? Dass man das Gefühl hat in der Bevölkerung, da versucht man, die kritischen Teile, zum Beispiel Stromabkommen, rauszunehmen, dass es möglichst wenig Kritik gibt und dass man möglichst viele Ja-Stimmen hat für die, die befürworten.
Das Bubentrick oder nicht, das sind strategische Fragen, wo man immer sich stellen tut in so grossen Dossiers. Oder? Und ich sehe da schon, dass es extrem komplex ist, dass nichts damit zu tun wäre, dass man irgendjemanden für blöd verkauft oder weiss nicht was, oder dass man es nicht versteht, sondern einfach damit zu tun, dass man halt Schritt für Schritt auch mit Führung geht und die Beziehungen halt auf ein Niveau von einer Stabilität bringen, was halt braucht für die Zukunft.
Ich höre immer das Wort Stabilität. Das kommt immer. Nur kann es nie jemand füllen oder mir erklären, wo die Stabilität herkommt. Nein, Problematik ist ja da, dass der Anwendungsfall von der dynamischen Rechtsübernahme, von der Integrationsmethode, dass die erst in diesen drei Paketen oder besser gesagt in diesen drei Abkommen durchsieht. Das kann man sich exerzieren, am Volk erklären, was passiert danach. Dass wir nichts mehr sagen haben. Bei den vorderen Paketen haben wir es bei den Personen Freizügigkeit, das muss man anerkennen. Aber die haben wir ja heute schon. Und darum, das ist ja das, was sagen, ja, die Leute sagen, das haben wir heute schon. Das ist einfach noch ein schlimmer, dass 690'000 Leute daueraufenthaltsberechtigt in der Schweiz sind. Das könnt ihr natürlich besser verkaufen.
Personenfreizügigkeit haben wir noch, muss man ja sagen. Oder? Am 14. Juni stimmen wir über eure
Klimaausinitiative ab.
Und mit der grossen Gefahr, dass die in naher Zukunft muss gekündigt werden. Oder? Und dann fällt eigentlich das Ganze weg. Und dann sind wir, ich es vorhin angetönt, im Chaos.
Jetzt, dein Kollege Hans-Peter Portmann hat nochmal eine neue Idee. Er sagt, bei dem Stabilisierungsteil braucht man keine Stände mehr, aber dann bei den Einzelteilen, zum Beispiel Stromabkommen, machen wir dann die Stände mehr. Kannst du mir das erklären?
Ich kann nicht für Hans-Peter Portmann reden. Ich gehe davon aus, dass beide Parlamentskammern noch intensiv werden über die Frage des doppelten mehr diskutieren. Und da diese Frage ist völlig offen.
Würde das Sinn machen für dich?
Nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Weil ich finde immer noch, unsere Grundlage ist die Verfassung. Und die Verfassung sagt ganz klar, wo braucht es Stände mehr und bei welchen Abkommen braucht es keine Stände mehr. Und das ist völlig klar, dass es weder für den institutionellen Rahmen noch für Stromabkommen oder welches auch immer inhaltlich eine Stände mehr braucht. Also respektive ein obligatorisches Referendum. Und ich finde, wir können jetzt nicht eine Lex EU machen, nur weil uns vielleicht EU für gewisse ein Feindesbild sind, können wir nicht unsere Verfassung einfach in den Mülleimer treten. Wir müssen sagen, wir haben genau die gleichen Rechte. Das heisst, es gibt ein fakultatives Referendum. Man hat die Möglichkeit, selbstverständlich, dass die Bevölkerung darüber abstimmt. Aber jetzt hier eigentlich künstlich ein Stände mehr zu verlangen, das finde ich, ist eigentlich nicht richtig.
Also, du haltest die Verfassung. Ich gehe wieder mal den Artikel 121a lesen, wo drin steht, dass wir die Einwanderung selbstständig steuern. Und wenn ihr das anschaut, dann wisst ihr zumindest, dass das erste Paket gemäß Hans-Peter Portmann, dass man dort zwingend Stände mehr muss haben. Zwingend muss man es haben. Beim zweiten könnte man vielleicht darüber diskutieren, wenn es an einem zweiten Abstimmungstag stattfindet. Aber beim ersten müsst ihr es drin haben. Und darum, das ist eine abenteuerliche Argumentation von deinem Parteikollegen.
Stände mehr?
Die Partei sagt, hat sich knapp dafür ausgesprochen in der Vernehmlassung. Ich habe dort anders gestimmt und werde mich noch informieren und diskutieren und dann entscheiden am Schluss.
Wer kein Sportschütz ist, soll seine Militärwaffen müssen abgeben.
Tödliche Schüsse gibt es in der Schweiz selten einfach auf offener Straße. Das passiert oft im eigenen Daheim. Schusswaffen sollen bei häuslicher Gewalt eine zentrale Rolle spielen, besonders bei Tötungsdelikten im familiären Umfeld. Um die Frauen besser zu schützen, möchte SP und der Bundesrat jetzt handeln. Alte Armeewaffen sollen im Privatbesitz eingezogen werden, zumindest dann, wenn sie seit Jahren nicht mehr gebraucht wurden. Der Widerstand ist aber gross. Die Kritiker reden von einem Angriff auf rechtschaffene Bürger.
Sarah Wyss, warum stellen ihr alle Männer mit Armeewaffen unter Generalverdacht? Obwohl 99% nie jemanden mit dieser bedroht und schon gar nicht verletzt oder tötet.
Es geht doch gar nicht um einen Generalverdacht, sondern es geht einfach rein objektiv betrachtet geht es darum, dass ein Drittel der Tötungsdelikte im häuslichen Umfeld durch Waffen passieren. Und wenn wir eine Möglichkeit haben, die niemandem weh macht, dass wir sagen, okay, man nimmt die Waffen nicht mehr heim, wenn man sie nicht für den Schiesssport braucht in den letzten 10 Jahren, wenn wir dort eine ganz einfache präventive Massnahme ergreifen können, finde ich, ist es wert, dass wir diese Menschenleben retten. Für mich ist das relativ emotionslos auf der Seite der Waffe. Ich habe keine Emotionen für eine Waffe. Und es geht auch nicht darum, dass man alle unter Generalverdacht stellt, sondern es geht wirklich darum, dass wir wissen, Waffen, die da sind, es gibt Affekthandlungen, es gibt Suizid mit Waffen daheim, es gibt Gewalt mit Waffen daheim, es gibt Femizid mit Waffen daheim. Und es schadet niemandem, wenn wir wie bei der Taschenmunition, wo wir das schon vor Jahren gemacht haben, dass wir auch sagen, die Waffe grundsätzlich gehört nicht ins Wohnzimmer. Wieso sollte jemand eine Waffe im Wohnzimmer haben?
Viele Frauen, die ich darüber geredet habe, argumentieren ähnlich. Oder sie sagen, ich verstehe nicht, warum die Heim so eine Armeewaffe rumliegt, wenn man die gar nicht braucht, zum Beispiel für den Schiesssport.
Das ist ja jedem in der Familie freigestellt, ob er sie zurückgeben oder nicht zurückgeben. Aber ich glaube, es ist doch ein bisschen der Grundlagenirrtum. Selbstverständlich kommt das aus der SP heraus. Die SP hat auch im Parteiprogramm natürlich immer noch, dass man die Armee abschaffen will. Das ist ein gewisser Schritt, den man natürlich dazu dienen kann. Aber dahinter ist eine Studie vom Bundesamt für Gleichstellung von Mann und Frau. Und die Studie ist an der HSG in St. Gallen gemacht worden. Und die ist methodisch derart falsch. Also einfach, dass wir Zahlen sehen, dass es zwischen 2017 und 2022 41 tödliche Vorfälle in der Familie gab. Was wirklich tragisch ist, davon 29, die man nicht identifizieren kann, mit 29 Waffen, die man es nicht weiss, 12 davon kann man identifizieren. Und von diesen 12 ist eine Mehrheit Armeewaffen. Und wieso weiss man, dass es Armeewaffen sind? Weil die ja alle registriert sind. Also die machen jetzt hier ein Urteil und sagen, man kann etwas verhindern, das am Schluss überhaupt das Problem nicht lösen. Also wenn man es methodisch anschaut, ist es der falsche Weg. Und ich muss einfach sagen, es ist natürlich eine massive Torpedierung des Wehrwillens. Nefelser Festivitäten hat es nie gegeben. Wenn in diesen Jahren, oder die hat den Papstburger nie verjagt, wenn in diesen Jahren die Leute nicht die Waffen daheim hatten, in einer Zeit, in der wir die Sicherheit hoch schreiben, ist das wirklich ein fataler Angriff
auf die Armee. Darf ich schon sagen, also im 21. Jahrhundert wird das Land nicht mehr im Wohnzimmer verteidigt. Entschuldigung. Wir haben heute andere Herausforderungen. Wir müssen investieren, zum Beispiel in Cybersicherheit. Wir müssen, ja, es braucht eine
aber
Verteidigung.
Aber jetzt haben wir die Armeewaffen zuhause und nicht bei der Cybersicherheit.
Ja, aber er sagt ja, das ist ja der Clou, er sagt, man braucht es für die Verteidigung des Landes. Und dem widerspreche ich fundamental. Weil, wie nochmal gesagt, also heute, im 21. Jahrhundert, wird die Schweiz nicht mehr im Wohnzimmer verteidigt mit der Armeewaffe. Das stimmt einfach nicht. Also, wir haben andere Herausforderungen.
Seit dem Jahr 2004 sind 123'000 Ordonnanzwaffen weitergegeben worden an die Männer, meistens Männer, gibt auch Frauen, die den Militärdienst beendet haben. Und die haben das heimgenommen, quasi als Geschenk von der Eidgenossenschaft. Ist das wirklich noch Zeitgeist?
Es gibt gute Argumente, um da eine neue Lösung zu finden, um eine zentrale Lösung zu finden, um die Waffen im Zeughaus zu lagern. Ich begreife das alles. Ich sehe das auch, die Aspekte, die Sarah Weiss angesprochen hat, mit der häuslichen Gewalt, mit der Suizidprävention etc. Aber wir haben eine lange liberale Tradition in dem Land, wo halt die Waffe zu Hause ist, dass man sie dann, dass man dann nicht eine Logistik aufziehen muss, wenn der Ernstfall da ist. Ich glaube aber auch, dass bei den heutigen Themen, wo wir in der Sicherheit haben, dass die Logistik heute auch mal frisch gedacht werden könnte. Wir sind, leben in einem neuen Zeitalter. Aber für mich ist sowieso die ganze Diskussion, also warum kommt jetzt überhaupt die Diskussion? Wir haben in der Sicherheitspolitik ganz, ganz andere Fragen. Wir brauchen, du hast es selber angesprochen, oder? Cyberabwehr, unsere Luftabwehr, da wirst du können beipflichten, müssten wir massiv aufrüsten, oder, in der heutigen Zeit. Wir müssen investieren, wir müssen Prioritäten verschieben in die Sicherheit und dann diskutieren wir über eine Waffe, die daheim ist.
Ja, aber Basel, der Kern vom Ganzen. Ich sage, es ist eben etwas anderes. Wenn die Waffe daheim ist, der Bürger kann sich gegen die Mächtigen verteidigen. Schau dir Donbass an. Im Donbass, wenn sie auch die Waffe daheim hätten, wäre es vielleicht mal anders rausgekommen, wissen wir nicht. Aber Faktum ist einfach etwas, das von unten gegen unten stattfindet bei uns. Und du sprichst, oder der Sprecher in der SP, ich hoffe, wir sind ganz allein, bei den Unterschriften sind wir allein, der sprecht am Soldaten, der Soldatin die Verantwortung ab, dass sie genug verantwortlich ist, eben die Waffen zu versorgen, zu trennen, sagen, den Verschluss zu trennen, schauen, dass nie Munition drin ist. Und das ist der Fall. Es ist wieder von oben gegen unten und es sollte anders stattfinden.
Ich sage, dass die Prävention und ich sag, die Rettung eines Menschenlebens in den eigenen vier Wänden für mich wichtiger ist, als dass jetzt jeder Soldat oder Soldatin ihre Waffe heimnehmen kann. Weil es im Moment, es gibt keinen Grund, dass die Waffe einfach so daheim ist.
Aber wenn mit einer grossen Mehrheit nie etwas passiert?
Es passieren Fälle und jeder Fall ist eins zu viel. Und ich sage nur, in der Prävention ist das immer so. Bei jeder Massnahme kann man sagen, 99,8 oder 99,5% halten sich daran und es passiert nichts. Aber es sind eben nicht 100%. Und ich finde, ja, das lohnt sich, weil es bringt nichts, wenn die Waffe daheim ist. Und das ist für mich, wenn es einen Sinn hat, dass eine Waffe daheim ist, okay, dann könnte man darüber reden, ob man dann müsste abwägen müsste. Aber ich sehe keinen Grund, dass die Waffe daheim ist.
Und wie 2011 haben wir eine Waffenverbotsinitiative gehabt, eidgenössisch abgestimmt, mit 56% ist sie verworfen worden, wo drinnen alle, wo der alle verbannen wollen und nicht jetzt einfach einen Angriff machen auf die Ordnanzwaffen und diesen Leuten absprechen, dass sie genug verantwortlich sind.
Die Waffe, also ich glaube, wenn...
Ja. 123'000 Leute haben seit 2004, ich habe es vorher schon gesagt, eine Waffe. Also gibt es ja wohl irgendein Bedürfnis, die heizen?
Ja, zum Beispiel der Sport. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die Sport betreiben, in den Schützenvereinen. Ich werde alle Jahre einmal eingeladen. Vor der Landsgemeinde im Kanton Glaris findet so ein Treffen statt, wo man mit Ordnanzwaffen schiessen kann. Und ich finde es eine faszinierende Sportart.
Aber die
Leute sollen doch die Waffen können nutzen, die sollen sie auch sollen sie behalten können. Wenn die anderen das nicht wollen, dann sollen sie sich auch zurückgeben. Das ist ja heute schon der Fall. Also das Problem ist eigentlich gar keins. Abgesehen von den Themen, die Sarah Weiss angesprochen hat, genau, wo man muss handeln muss.
Und der Vorstoss fordert ja nicht, dass alle das nicht dürfen, mit heimnehmen, sondern dass, wenn es innerhalb von 10 Jahren nicht gebraucht wird für den Skisport, dass man dann kann sagen, okay, die Waffe soll zurückgegeben werden.
Nein, es ist extrem definitiv so, dass sie zurückgegeben wird. Wenn 10 Jahre, dann wird sie zurückgegeben.
Das ist aber
wird weggenommen. Ja, und
für was braucht dann jemand eine Waffe, die
ja, also bei mir ist es tatsächlich so, ich bin zwar noch dienstpflichtig, aber ja, schon lange nicht mehr geschossen mit der Pistole. Bei Offizieren muss nicht zwingend. Und ja, es sind Festivitäten, wo ich ab und zu mal schiesse. Es kann sein, dass ich 10 Jahre lang nicht schiesse. Aber ich habe derart viel geschossen in meinem Leben, dass ich einfach glaube, ich bin qualifiziert genug, die dürfen daheim zu behalten und dann nicht staatlich wieder verpflichtet wird, dass ich die abgeben muss. Und dann kann meine Frau mir sagen, lass, das ist mir zu unsicher, ich wette, dass du die abgibst. Und dann gebe ich sie selbstverständlich ab. Aber hier wieder ein neues Regularium zu machen, das finde ich den falsch.
Muss man das einfach nicht regulieren? Funktioniert es nicht so,
wie der Benjamin Gietzer es ist reguliert und der Status quo funktioniert ja eigentlich gut. Also es ist eben, für mich ist die Diskussion eine ganz andere, wenn es um das Thema Sicherheit geht.
Also ich höre da zwei Männer, die sagen, man muss es nicht neu regulieren.
Ja gut, sie sind also die Femizide, die nehmen zu und die häusliche Gewalt nimmt zu. Und selbstverständlich gibt es im Moment noch andere Herausforderungen. Ich sage weltpolitisch, sicherheitspolitisch, ich habe Cyber genannt, es gibt Boden-Luftabwehr etc. Da haben wir andere Herausforderungen. Und trotzdem dürfen wir die häusliche Gewalt nicht vernachlässigen. Wenn wir einfach sehen, wenn wir jetzt nur noch Sicherheitspolitik, ich sage jetzt den Angriff, den militärischen anschauen, aber alles, was in den eigenen vier Wänden passiert, einfach würde ignorieren, dann würden wir auch ganz vielen Menschen in diesem Land nicht gerecht
werden. Aber hast du das Gefühl, es wird wirklich sicher in den eigenen vier Wänden, wenn da ein paar ihre Waffen abgeben müssen?
Ja. Und auch wenn's, ja, natürlich, und das zeigt auch die Studie, es ist erwähnt worden, es zeigt, ja, ein Drittel sind Tötungsdelikte im häuslichen Umfeld mit Waffen. Und ja, die Waffen können auch von anderen Orten kommen. Da gebe ich absolut...
Wenn der Femizid, den du vorher gesagt hast, sind es selten solche, die Schweizer Armeedienst geleistet haben, die mit einer Waffe jemanden umbringen. Du musst Statistiken auch konsultieren.
Ja, ich habe die Statistiken sehr gut angeschaut. Und trotzdem, es ist am Schluss jede Frau, jeder Mann oder jedes Kind, das umkommt. Und wir können etwas machen, das niemandem weh macht. Muss ich sagen, wieso ergreifen wir nicht die Massnahmen?
Wie geht es weiter im Iran und was ist dort überhaupt die Rolle der Schweiz?
Immer noch keine Einigung im Iran-Konflikt. Die direkten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sind nach über 20 Stunden ohne Ergebnis beendet worden. Der US-Vizepräsident J.D. Vance reist aus Pakistan ab und redet von einer klaren roten Linie, die der Iran nicht so akzeptiert hat. In dem Gespräch sind die Atomfrage, die Sanktionen und die Strasse von Hormuz thematisiert worden. Trotz der Waffenruhe bleibt die Lage angespannt. Droht eine weitere Eskalation oder gibt es doch eine diplomatische Lösung?
Benjamin Gietzer, Donald Trump schreibt an Ostern, dass er im Iran alle Kraftwerke und Brücken will zerstören, wenn die, und da zitiere ich, durchknallten Bastard, die, ich zitiere immer noch, verfickte Strasse von Hormuz nicht aufmachen. Ich war sprachlos, als ich das gelesen habe. Du auch?
Ja, ich bin natürlich auch sprachlos. Und ich glaube, auch sehr viel in seinem Stab waren es. Jetzt kann man da vielleicht sagen, ja, das ist ein extremer Weg von Diplomatie, den er versucht, das letzte Mal anzuwenden. Jetzt nach den heutigen Ergebnissen wissen wir, es geht wahrscheinlich mehr ins Kriegerische ein, weil jetzt spielt er sie und sagt dementsprechend, es ist ganz zu. Das macht mir grosse Sorgen. Ich sage, wirtschaftlich macht es mir grosse Sorgen, im eigenen Betrieb, für die Schweiz, für Europa, aber auch weltweit. Und ich hoffe, es gibt eine Deeskalation, aber so wie es jetzt aussieht, geht es in die andere Richtung. Und auf das müssen wir uns vorbereiten.
Ich habe aber keinen Aufschrei gehört aus der Politik, keine Reaktion vom Bundesrat obwohl alle Kraftwerke und alle Brücken zerstören, wäre ja ein klarer Bruch vom Völkerrecht.
Ja, völlig klar. Also ich habe schon PolitikerInnen und ich habe schon wahrgenommen, dass es einen Aufstand gegeben hat nach diesen Aussagen gleichzeitig. Und das macht mir noch fast mehr Angst, ist man sich einfach fast nicht mehr anders von Donald Trump gewöhnt. Also man gewöhnt sich, also das wäre ein Völkermord, den er eigentlich angekündigt hat. Wenn man das eigentlich übersetzt, würde er einen Genozid am iranischen Volk verüben mit dem, was er vorhat. Und ich meine, das macht mir grosse Angst. Ich mache mir grosse Sorgen um die Bevölkerung. Weil die Bevölkerung, auf der einen Seite gibt es jetzt Waffenruhe, aber das Regime ist nicht gestürzt worden. Das heisst, wir haben den Mojaba Khamenei, der noch viel schlimmer jetzt alle Leute herrichtet, Regimekritiker herrichtet. Und das macht mir extrem grosse Sorgen. Und ich habe jetzt, muss auch sagen, ich habe jetzt nicht die Lösung, die ich sagen kann, das müsste man machen. Ich glaube, niemand von uns hat das da.
Aber müsste die Schweiz im Bundesrat in Yazoo Gassis nicht einmal Stellung beziehen zu einem Krieg, wo nichts gebracht hat, außer wirtschaftliche Probleme, teures Öl und noch stärkere Unterdrückung.
Also, das ist absolut schlimm, was da passiert. Und die Lage ist gewaltig instabil. Und was die Schweiz jetzt leisten kann, ist vor allem Diplomatie. Oder? Jetzt gibt es mal die Waffenruhe. Da werden viele Menschenleben zum Glück jetzt geschützt für eine Weile. Aber es ist total instabil. Man weiß nicht, was in den nächsten zwei Wochen, glaube ich, ist es jetzt mal geplant, passiert, was nachher wieder kommt. Und in dieser Phase muss man jetzt nutzen, um die Leute an den Tisch zu holen. Es ist jetzt ja in Pakistan passiert.
Genau, eben die Diplomatie findet nicht in Genfstadt, sondern in Pakistan.
Ohne Ergebnis. Ich gehe schwer davon aus, dass die Schweiz im Hintergrund auch intensiv dran ist.
Und darum sagst du lieber schweigen und im Hintergrund arbeiten?
Das hat ja nichts mit Schweigen zu tun. Also im Hintergrund arbeiten ist meistens in diesem Fall viel, viel effektiver als grosse eben vorne rumposaunen.
Ja, aber da gebe ich ihm völlig recht. Also unsere Stärke, das ist ja schon nur ein Schand, dass das in Islamabad stattgefunden hat. Das muss in Genf oder wo auch immer stattfinden. Und für die nächste Runde müssen wir alles machen. Aber wenn ich jetzt da und wieder die Botschafter und Diplomaten, die sehr, sehr gerne twittern, wenn wir hier jetzt zu früh jemanden verurteilen, dann kommen die nie auf Genf. Nein, jetzt müssen wir neutral
sein. Aber ist das nicht ein bisschen ein Schutzschild, um zu sagen, ja, ja, nein, wir sind vielleicht einmal Veranstaltungsort von Friedensverhandlungen, aber dass Donald Trump sagt, ich bombe alle Brücken weg, ich bombe auch sonst alles weg und lösche quasi die Bevölkerung aus, dann sagen wir, ja, wir dürfen nichts sagen, weil es das bei
wir
uns
wir dürfen alle unsere Gesinnung haben. Aber der Bundesrat, der jetzt die Politik macht, der darf jetzt in dem Moment gar nichts sagen. Er muss jetzt vorbereiten, dass wir nachher die Leute hier an den Tisch halten können. Aber ich muss euch jetzt auch sagen, ich finde das auch alles ganz schlimm und auch für die Bevölkerung schlimm. Wir müssen aber noch etwas anderes sehen. Also, was Donald Trump gemacht hat. Also die atomare Gefahr, die hier ist, die ist noch nicht entledigt momentan. Wir wissen, über 400 Kilo, die sie irgendwo neu ganz, ganz weit unten haben. Wir haben Langstreckenraketen, die sie noch nicht ganz können wegbomben können, die Europa hätte erreichen können. Und wir haben jetzt momentan eben die Öl- und Gaskrise, wo wir vielleicht im nächsten Winter zu wenig Gas haben. Also man muss auch sagen, in dem Ganzen gibt es auch eine andere Seite. Das, was er gesagt hat, absolut zu verurteilen. Aber was die Amerikaner und die Israelis dort machen, hat vielleicht auch etwas, was uns wieder längerfristig bringen.
Aber ich höre heraus, es ist vielleicht jetzt nicht der gescheitste Moment, dass der Bundesrat sich dazu äußert.
Nein, also natürlich muss er sich dazu äußern. Natürlich muss und beide Seiten
obwohl vorteilen. Vielleicht Verhandlungen wertvoller sind, als dass man einfach sagt,
Verhandlungen was man sind immer wertvoll, aber man kann auch in Verhandlungen hineingehen, wenn man eine klare Haltung hat. Und wenn jemand das Völkerrecht mit Füßen tritt und das macht, sowohl macht Iran wie aber auch der Angriffskrieg natürlich von den USA und der Regierung von Israel, dann muss man das verurteilen in aller Deutlichkeit. Selbstverständlich. Und wünsche ich mir auch, dass im Hintergrund geschaffen wird, dass EDA schafft. Und natürlich hoffe ich auch, dass die Schweiz eine Rolle spielen kann. Aber am Schluss muss ich auch ehrlich gesagt sagen, wenn es dann Pakistan ist, der den Frieden bringt, ist mir das egal. Hauptsächlich er kommt. Und ich glaube, jetzt sind es die Kräfte am Ruder, die am guter sind. Und ich finde, ja, wir müssen auch als neutrales Land Haltung zeigen. Und da habe ich zu wenig gespürt vom Bundesrat. Aber ehrlich gesagt, im Moment denke ich gar nicht unbedingt, was man alles müsste sagen, sondern im Moment geht es mir wirklich, dass ich extrem Angst habe um die Bevölkerung. Angst um die Bevölkerung, der hat man nämlich damals versprochen, Sie haben es ganz am Anfang gesagt, wir haben besprochen, wir können euch jetzt helfen für den Regimewechsel. Und was machen Sie jetzt gar nicht? Jetzt haben Sie sogar die gesamte Bevölkerung auslöschen.
Aber das Ganze zeigt auch, dass die USA, der Donald Trump, gar nicht so mächtig ist, wie wir gemeint haben. Am Schluss wird es schwierig sein, das als Sieg zu verkaufen. Die Straße von Hormuz versucht, Iran jetzt noch Geld zu verdienen durch die Tanker, die durchgehen. Wir haben im Fernost haben wir bereits eine richtige Ölkrise. Die wird auch Europa wahrscheinlich irgendwann dann erreichen. Also zeigt das nicht, gegen den Donald Trump kann man resistent sein, man kann auch mal Kanten zeigen, statt wie die Schweiz immer den Bückling machen.
Ja, unbedingt Kanten zeigen. Man darf mit einer klaren Haltung auch in so eine diplomatische Diskussion hineingehen, unbedingt. Man soll das auch dürfen öffentlich machen. Und ich glaube, genau dort kann man ja jetzt in den Verhandlungen auch die Administration Trump packen, indem man klar aufzeigt, was das alles ausgelöst hat und was für eine Instabilität eben im ganzen Nahen Osten jetzt da ist, nicht einfach nur im Iran. Also es ist ja ein Flächenbrand, der sich da leider entwickelt. Das ist jetzt verrückt.
Braucht es Massnahmen beim Benzin und beim Öl in der Schweiz?
Ich glaube, es ist noch zu früh. Jetzt momentan ist wirklich zu früh. Das, was andere gemacht haben, sieht man jetzt Verwerfungen, die da sind. Aber wenn es länger anhält, dann werden wir selbstverständlich sagen. Der einzige Profiteur ist natürlich die Eidgenossenschaft, die über die Mehrwertsteuer viel mehr einnimmt. Und dann glaube ich, müssen wir sagen, Mineralölsteuer oder über die Mehrwertsteuer bei den Treib- und Brennstoff müssen wir etwas runtergehen. Weil das wird den nächsten Winter richtig wehtun, den Portemonnaie der Bürgerinnen und Bürger.
Einverstanden? Jetzt noch zu früh?
Ich glaube, was wir jetzt machen müssen, ist vor allem noch mehr investieren in erneuerbare Energien. Das zeigt die Krise genau. Wir müssen wegkommen, langfristig, ich sage nicht kurzfristig, langfristig von den fossilen Energieträgern. Und jetzt wäre vielleicht der Moment, wirklich zu mehr investieren.
Muss man sich Massnahmen überlegen für die drohende Ölkrise, gerade auch für den nächsten Herbst, Winter?
Man muss immer gut vorbereitet sein und in den nächsten Geländekammern schauen. Aber jetzt stand heute Ball flach.
Danke vielmals, Benjamin Müllermann, Sarah Weiss, Benjamin Gietzen, für die engagierte Diskussion. Morgen im Tag täglich reden wir dann über die Rückgabe der Armeewaffen. Ich danke fürs Zuschauen und wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend. Ade mit euch.